gibt es mehr VCs als Startups, die investmentwürdig sind?
Also es gibt auf jeden Fall eine Menge Geld im Markt. Immer noch, ne? Weil die Fonds, die sind ja geraced worden. Auch die, das Spiel ist bei einem UPS genauso wie überall anders auch. Also die machen natürlich ihr ganzes Geld mit der Expresslieferung. Das ganze Geld wird gemacht mit, der Briefumschlag muss dann doch morgen in New York sein. Und alles andere wird genommen, um die Flugzeuge auszulassen. Hier ist der Mobility Mavericks Quickie und man muss sagen, ich bin ja im Schnitt schon ein sehr gut gelaunter Mensch, aber heute, ich weiß zwar nicht warum, Michel Stumpe, den haben wir am Stuhl festgebunden, weil der ist so happy, das hält kein Mensch aus. Michel, guten Morgen, guten Tag.
Du, das hat einfach damit zu tun, dass ich echt, oder also, brennst unter den Fingernägeln zu fragen, warum du heute nach Darmstadt geflogen bist.
Ja, das ist natürlich.
Ja, of all places.
Ja, weil das ist einfach. Ja, weil Darmstadt, Darmstadt eine super Universität, tatsächlich, eine gute technische Universität. Und da kommen gute Startups raus.
Und da bist du jetzt, weil du denkst, da ist eins mit bei für euch, oder?
Genau, da ist ein Startup, mit denen hatte ich letzte Woche mal gesprochen, da hatten wir schon mal vor ein paar Monaten gesprochen, aber letzte Woche gesprochen. Und das sind super Gründer, tatsächlich, aber high energy und man weiß auch immer, wie gut er dich gerade in dem Call findet. Also echt ein cooler Typ. Und da war irgendwie auch klar so, ey, die sind schon ein bisschen im Fundraising. Und dann irgendwann sagt er so, hey, weißt du was, ich habe nächste Woche hier so eine Veranstaltung, da kommen alle unsere Kunden und sozusagen Vertriebskanäle, komm doch einfach dahin, kannst mit allen Leuten reden, da brauchen wir jetzt nicht stundenlang hier am Telefon mir irgendwelche Fragen stellen. Und das hat er mir gestern Nacht sozusagen gesagt. Und dann bin ich heute Morgen in den Flieger gestiegen, das tut mir leid, Klimasünde, und bin nach Frankfurt geflogen mit dem Auto jetzt hier runter nach Darmstadt und muss jetzt aber gleich wieder zurück, weil ich meine Kinder habe. Und zum Glück in Berlin, wenn da mündliches Abitur ist, haben die Kinder nicht ein, nicht zwei, nein, 3 Tage schulfrei, weil alle Lehrer eben mündliches Abi abnehmen müssen. Also ich muss dann wieder nach Hause, weil ich heute Abend 10 14-jährige Jungs bei mir im Garten zelten werden. Und ich würde ganz gerne da sein, damit irgendwas von dem Haus noch übrig ist und nicht nur so ein Bombenkrater dann da ist. Naja, so,
und dann,
deswegen bin
und
ich in Darmstadt.
Und dann nimmst du Mobility Mavericks auf.
Okay. Genau, deswegen bin ich in Darmstadt. Hab diese Folge, die hätte schon vor 4 5 Stunden aufgenommen werden sollen. Die hätte ich dann auch vorbereitet gehabt. Also ich habe sie wieder vorbereitet. Dann mussten wir sie jetzt 5 Stunden schieben. Und ich habe mega Zeitdruck, weil ich natürlich hier noch 1 2 Sachen machen will. Also es läuft richtig gut an meinem Ende.
Also richtig rund. Wir machen die Folge heute übrigens auch am Samstag. Also falls sich irgendjemand wundert, warum nicht Freitag, sondern Samstag. Das passiert manchmal, das Leben kommt dazwischen. Aber unabhängig davon, sag mal, kannst du verraten, ob du investieren wirst oder nicht in das Startup?
Oh, das kann ich also sozusagen, das wäre, also ich muss...
Kann man das vorwegnehmen?
Mein Problem ist ja, ich bin ja wirklich, glaube ich immer erstmal jeden Pitch. Ich finde das immer erstmal gut, ja, weil ich glaube, wenn Leute da ihre Lebenszeit reinsetzen, also ausgenommen Fraud, es gibt Sachen, ne, Theranos oder sowas, also wenn es wirklich einfach mal harter Fraud ist, dann ist es was anderes, aber das sind wirklich sehr, 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 sehr gute Ingenieure hier und die bauen eine wirklich gute Firma, so. Das heißt, und das finde ich erstmal gut. Und ich glaube an die These, die aufstellen. Ich muss schon noch ein bisschen mehr Due Diligence machen. Das habe ich jetzt die letzten 12 Monate gelernt. Ich war früher ja Business Angel, da hast du die Gründer getroffen, hast den Markt irgendwie verstanden oder auch nicht, war nicht so wichtig. Aber hast am Ende gesagt, pass auf, ist mein Geld, ist mir eine Wette wert, weil ich glaube, das ist werthaltig. Das kann ich jetzt mit anderer Leute Geld, das ich verwalte, in der Form nicht mehr machen. Da muss man ein bisschen mehr Arbeit reinsetzen und das ist auch keine Entscheidung, die ich dann letztlich allein, also ich werde sie vertreten müssen, aber ich kann sie nicht alleine treffen. Deswegen, investieren oder nicht, Kollege Alexei hat da noch ein Wörtchen mitzureden und 1 2 andere Leute, die da im IC sitzen. Das heißt, ich persönlich bin echt positiv, aber muss da jetzt sicherlich nochmal eine Woche richtig arbeiten und dann in der nächsten Woche kann ich es dann, ich denke, in der nächsten Woche bin ich da spruchreifer. Aber ich bin positiv, also sozusagen, ich bin positiv, ich kann nur nicht aus der Hüfte schießen, wie es so meine Natur wäre. Und das ist ganz gut so. Nee, weil man würde natürlich, gerade bei so ganz technischen Themen, würdest du natürlich totalen Scheiß auch immer bauen, weil du ja sagst, also du kannst das ja noch gar nicht beurteilt haben. Und oder du verstehst es inhaltlich alleine gar nicht gut genug, dass du es beurteilen kannst. Und wir haben so die Regel bei InCharge, wir gehen ein bisschen später rein, ja. Also da sind schon Firmen, die so ein paar Millionen Umsatz machen. Mhm. Aber dann wollen wir wirklich, wirklich verstehen, in was wir investieren. Und das bedeutet halt leider, dass wir dann oft auch mit sehr vielen Leuten erst nochmal reden müssen. Insofern, hier muss ich noch ein paar Gespräche führen. Aber ich finde super,
Wie viele Anteile wollt ihr dann haben, wenn ihr reingeht? Also habt ihr da irgendwie...
Normalerweise, also da können wir mal eine eigene Folge drüber machen. Also wir sind ein neuer Fonds. Also ich glaube, wir sind noch nicht so ultra dogmatisch, wie jetzt die ganz großen US-Fonds. Wir haben eigentlich gerne Double Digit, wie man so schön sagt. Also wir hätten schon immer gerne 10%. Das ist aber wie Startups, in welcher Lebenszyklus die Startups teilweise sind, die wir uns angucken, einfach schlichtweg nicht möglich, weil wir das Geld gar nicht dafür haben. Dann solche Runden zu leaden und entsprechend diese Anteile einzufordern. Das heißt, wir haben natürlich, also das kann auch sein, dass
macht
wir dann
ihr Lead auch?
Wir leaden. Auf jeden, also wenn ich kann, dann würde ich auch leaden. Jetzt hier, die haben jetzt schon Termsheet zum Beispiel hier liegen. Also da sind wir dann auch, das ist das Zweite. Wenn ein Termsheet da liegt, dann kannst du das meistens nur noch auffüllen. Ich würde sagen, das läuft dann mehr so auf 5, 6, 7% raus. Die Leute dort draußen, die sich im VC-Geschäft auskennen, werden natürlich sofort schreien, dass mit dieser Prozentzahl in der Series A oder was auch immer ist, man nicht mehr die sogenannten Fund-Returner mathematisch hinbekommen kann. Und das stimmt auch, also die Mathematik lügt nicht, aber das erste Step, einen neuen Fund aufzubauen, ist Deals zu machen. Und zwar in Firmen, die wirklich gut sind und die, wo man Geld mit verdient, vielleicht aber noch nicht sozusagen eine Performance hinbekommt. Wem schmeichel ich jetzt mal Project A? Ja? Oder Point 9 wird immer ganz gern genannt. Die halt sozusagen 1 Euro rein, 20 Euro raus. Das wirst du vielleicht dann...
Point 9 ist in London, ne?
Point 9 ist in Berlin. Eine, ich würde sagen, ohne da einem zu nahe zu treten, jetzt wahrscheinlich in der SaaS-Welt Champions League geworden, einfach die letzten 10 Jahre, weil die ersten waren, die wirklich gesagt haben, Software as a Service Business, die verstehen wir am besten, was sie auch tun. Also die stehen einem Sequoia oder ein Excel oder sowas oder ein Inside Partners in nichts nach als Gütesiegel, wenn die investieren. Das sage ich jetzt einfach mal so. Und es gibt noch viele andere gute Fonds, aber ich glaube im SaaS-Bereich, da würde jetzt sich keiner auf den Schlips getreten fühlen, wenn ich sage, ey, Point 9, die haben schon eine Edge. Das ist so. Die sind einfach sehr gut. Die haben sozusagen eine World Map, wie Software miteinander interagiert und wo eben welche Firma gerade noch fehlt. Die ist einfach 4D und stimmt relativ häufig. Ja. Also, keine Ahnung. Die haben so Pre-Seed Zendesk und solche Sachen zum Beispiel gemacht. Also dieses Customer Care.
So ganz kleine Sachen, ja.
Und also die Reihe ist ewig. Da kannst du jetzt 20 Firmen nennen, die wir alle kennen, die wirklich gigantisch groß sind, wo die Pre-Seed oder Seed das gemacht haben, wo es eben noch nicht so absehbar war. Das muss man ihnen einfach geben. Das ist sehr gut. So, aber du musst Deals machen. Und in dem Fall geht das eben vor so dogmatisch. Ich brauche jetzt 10%. Idealerweise habe ich 10%. Jetzt unter 5 sollte es nicht sein. Ich würde es gerne leaden, weil ich möchte gerne ins Board. Ich möchte auch dann zumindest ne, lernen können vor Ort mit den Gründern zusammen und auch also Entscheidungen treffen können. Das wird jetzt
kannst das nachträglich noch leaden, auch wenn schon Termsheets vorliegen und vielleicht unterschrieben sind?
Das
hängt dann von der Investmentsumme an, oder?
Das hängt erstmal von der Bewertung ab. Also wenn jetzt einer sagt sozusagen, ich glaube, dein Startup ist vor Investitionsrunde, also Pre-Money, wie man immer sagt, 50 Millionen Euro wert. Und ich komme jetzt hin und sage, es ist 51 wert, also es langt vielleicht nicht, es ist 60 wert. Dann ist natürlich, muss der Gründer deutlich weniger Anteile hergeben für das gleiche Geld, was er bekommt. Und das macht, also das nennt man Verwässerung dann. Und das macht natürlich totalen Sinn. Also ich könnte jetzt schon da hingehen und sagen, ich sehe die Welt anders, ich überbiete das jetzt mal. Da muss man jetzt mal gucken. Das hat auch eine zeitliche Komponente. Jetzt haben die Termsheets da liegen. Eine Firma will auch irgendwann mal mit dem Thema rum sein und sich darauf das konzentrieren, was sie eigentlich machen, nämlich irgendwie die Software bauen oder was auch immer. Das heißt, da jetzt zu sagen, übrigens, zwinker, zwinker, ich brauche jetzt noch 8 Wochen, dann kriegst du von mir aber eins, das ist vielleicht dann 20% höher. Darauf lassen sich berechtigterweise viele Gründer dann nicht ein. Und man muss auch gucken, das ist ein langes Rennen. Man trifft auch alle Investoren nochmal wieder. Das kann man schon mal machen. Aber es ist eher eine Co-Opetition, wie man so sagt. Also wir arbeiten ja, man hat ja immer ein Konglomerat, ein Konsortium an VCs, die so eine Runde stützen. Man trifft sich immer wieder. Da muss man vielleicht das diszipliniert, dass man jetzt nicht einfach reingeht, sich die Terms sagen lässt und dann die anderen aussticht. Ja, das kommt schon mal vor, aber in dem Fall, wir müssen uns das jetzt mal durchschauen. Das ist natürlich auch ein weniger Risiko. Also wir können natürlich dann auch eine ganze Menge Material zurückgreifen, der Lead schon gemacht hat an der Diligence, inklusive der Kosten, die da auflaufen bei denen für Anwälte etc. Dann im Nachgang, wenn das Termsheet unterschrieben ist. Das spart uns Zeit und Geld. Plus, das hat ein anderes Risikoprofil, weil ich natürlich auch eine deutlich geringere Investmentsumme dort reinsetze. Ja, wenn das alles mega gut läuft, weint jeder und sagt, wieso hast du nicht 10% gehabt, sondern nur 5? Jetzt ist unser Geschäft schon auch so, dass manchmal auch nur, du kriegst dein Geld einmal zurück nach 10 Jahren und manchmal kriegst du auch gar nichts zurück. In den Fällen sind dann alle froh, dass du nur 5% hast und nicht 10, weil du halt einfach nicht so viel Geld versenkst.
Also gibt es auch einen Ehrenkodex sozusagen dazwischen oder unter Investoren, dass du die nicht versuchst, über die Bewertung grundsätzlich auszustechen
Das weiß ich nicht. Also VC ist eben Kooperation, weil du immer ein Konsortium hast. So. Mhm. Private Equity, also ich sag jetzt mal die reinen Heuschrecken, KKR und sonst was, da ist das Gegenteil, das ist ja binär, die wollen ja immer die Mehrheit in der Firma haben. Die stechen dich auch, die tun dir auch sozusagen Abführmittel am Abend vorher rein, damit du nicht zum Notar kannst, sozusagen am nächsten Morgen. Unter VCs gibt's halt solche und solche. Ich sag mal so, ich habe einen Leumund, der ist mir echt heilig und ich glaube, dass ich einen Ruf habe, dass mein Wort zählt. Und dass ich klar raus sage, was ich will und was ich nicht will, aber dass ich kein nicht hinterfotzig bin. Und deswegen, daran würde ich mich immer festhalten lassen, weil ich in den Spiegel gucken muss. Aber dass das auch mal härter gespielt wird, das ist einfach, da geht es um viel Geld. Sollen Leute das so machen, wie sie denken, dass es richtig ist. So. Ja. Ich glaube, ich wäre da sehr vorsichtig. Also ich würde nicht mich an den Lead da dranhängen, und mir vielleicht sogar Sachen zeigen lassen und dann sagen, übrigens, ich biete ein bisschen mehr. Das fände ich schon schwierig. Wenn ich jetzt noch keine Sachen gesehen habe, ich mache gerade meine eigene Due Diligence und komme wirklich zu dem Schluss, die ist nicht X, sondern Y wert und ich will das leaden, weil ich da total überzeugt bin, dann ist es ein Markt und dann habe ich jetzt nicht das Gefühl, ich muss da Collusion, sagt der Engländer, ich muss da irgendwie mich mit anderen zusammenschließen, letztlich gegen die Interessen des Gründers. Das würde ich auf keinen Fall auch nicht machen. Also es kommt auf die, ist eigentlich wie ein normales Geschäftsgebaren.
Ist es aktuell ein Angebots- oder Nachfragemarkt für VCs? Also gibt es mehr Startups, als VCs brauchen oder umgekehrt, gibt es mehr VCs als Startups, die investmentwürdig sind?
Also es gibt auf jeden Fall eine Menge Geld im Markt, immer noch, ne? Weil die Fonds, die sind ja geraced worden. Also ein Raising heißt ja nicht, jemand überweist dir 10 Millionen und die kannst du ausgeben, sondern du rufst das Geld ja über Zeit einfach erst ab, wenn du Investments hast. Bei deinen LPs, bei den Leuten, die dir Geld geben. Limited Partners, genau. Das heißt, an Geld mangelt es eigentlich nicht. Ich glaube, jeder normale Investor wird dir sagen, dass es massiv an wirklich guten Startups und wirklich guten Gründern mangelt. So. Beziehungsweise an Gründern und Startups oder Geschäftsmodellen, die eben für Venture Capital in Frage kommen. Du kannst eine Menge geile Firmen bauen, das hatten wir, glaube ich, schon mal gesagt, die niemals 100 Millionen Umsatz haben werden, aber hochprofitabel sind, die meinetwegen 10 Millionen Umsatz machen, aber 30% Marge. Das ist aber kein VC-Case. Nicht wahr? Also sozusagen, wir gucken ja immer auf diese Unicorns. Das muss ja immer wie ein Hockeystick sozusagen nach oben gehen, ganz, ganz gut skalieren, ohne dass zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden müssen und so weiter. Und das ist eben, da muss der Markt groß genug sein, es muss die oftmals softwaregetriebene Lösung wirklich gut genug sein und dann muss die Execution wirklich sehr gut sein. Und manchmal, an vielen Fällen hast du es einfach nicht. Das heißt aber nicht, dass du eine schlechte Firma ist. Das heißt einfach nur, nimm kein Geld von einem VC, sondern zahl dir jedes Jahr 2 Millionen Dividende aus und sei happy. Weil das ist ein ziemlich guter Case, ehrlich gesagt. Also gibt eine Menge Gründer, die geile Firmen bauen, aber gar nicht so viel ökonomische Upside nachher hatten, weil eben so viel Geld da reingeflossen ist, mit Liquidationspräferenzen und so, dass sie da am Ende gar nicht happy geworden sind.
Und die richtig guten Gründer und richtig guten Startups, die haben aber schon dann, sind wie eine hübsche Frau in der Disco. Die haben dann viele, viele Nachfragen, ja? Oder wie?
Ja, also oftmals die richtig, richtig geilen, also die fragen gar nicht nach, ne? Also sozusagen die großen VCs haben ganz, ganz fein verästelte Scouting-Netzwerke. Das heißt, die geben Leuten ein Budget zum Investieren überall auf der Welt, das sind dann irgendwelche Leute, die ganz nah an irgendwelchen Universitäten dran sind oder die irgendwie mal selber ein großes, keine Ahnung, Fintech gegründet haben und seitdem eben aus diesem Fintech kommen ganz viele neue Startups raus, die eben ganz, ganz nah dran sind, bevor überhaupt eine Firma registriert wurde. Und so kommt ein Sequoia oder auch ein Inside-Partner, für Sequoia vor allen Dingen oder Inside-Partner oder dann auch andere, an Deals, die du dann nie mehr siehst. Du hörst dann irgendwann bei TechCrunch, geil, die haben jetzt quasi, die haben eine PowerPoint-Präsentation, kriegen 20 Millionen Euro auf eine Riesenbewertung und dann guckst du die Gründer an, die sind quasi in drei Ländern gleichzeitig geboren und haben die Mathe-Olympiade mit 2 Jahren gewonnen und denkst so, Moment mal, also wenn das jetzt bei mir in der Inbox gewesen wäre, mit dem hätte ich schon auch telefoniert und dann checkst du deine Inbox und sagst so, komisch, der war ja gar nicht in meiner Inbox, sondern das wurde alles vorher weggefischt. Das heißt, das System ist eigentlich schon rigged. Schon vorher. Das sind so unter anderem, es ist so ein Venture-Partner-Modell, gibt es, aber es gibt auch einfach reine Scouts. Es gibt wirklich Leute, die einfach nur Scouting machen und dann, je nachdem, die kriegen halt eine Finders-Fee, die dürfen dann mit investieren, wie auch immer das dann strukturiert ist bei den Fonds. Und damit bist du ganz vorne dran. Ja. Das heißt, das ist immer das Schlimmste, dass du halt richtig, richtig gute, herausragende Gründer und super Firmen oft vielleicht dann gar nicht gesehen hast oder zumindest nicht Pre-Seed zieht. Ne? Series A, Series B, wenn die größer werden, viel mehr Geld brauchen, dann siehst du die schon, dann wird es aber auch ökonomisch unattraktiver, weil natürlich viel von der Upside schon weg ist. Ja, das ist so ein bisschen das Spiel. Ja, so wie ich es zumindest wahrnehme. Ja.
Ich kenne eine gute Story aus dem Mobilitätsbereich mit Sender, mit David Notacker, dem Gründer, dass er die ersten 200 Millionen geraced hat ohne ein Pitch-Deck. Ja? Weil er ist einfach quasi hingegangen, hat gesagt, das ist meine Idee, ja, und hat damit die VCs überzeugt. Ist natürlich auch so immer so ein bisschen Urban Legend damit bei.
Ich saß in dem Raum, also sozusagen, ich war ganz am Anfang. Also für ganz viele Leute, die ich kenne, haben da schon Pre-Seed, ich würde sagen, es war Pre-Seed, ich hoffe jetzt, ich lüge nicht, aber ich glaube, es war Pre-Seed, da investiert. Ich glaube, es war dann in der Seed und auch war es gar nicht mehr so totaler No-Brainer. Also die mussten schon auch echt hustlen. Und der Notacker ist halt echt das ist eine Granate, wenn man den mal erlebt. Also dass der exekuten kann und auch coole Idee, ne? Was er auch jetzt gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Aber das war dann gar nicht so intuitiv, weil Logistik und so Trucking, Forwarding, also quasi wie ein Schenker, das ist halt ein Business, das hat irgendwie 3, 4, 5% Marge. Und da haben halt viele nicht dran geglaubt, dass das quasi eine Tech-Firma ist, die zufällig Forwarding macht. Ne? Das ist ja die Story. Und dass du eben nicht nur ein Forwarder bist, der einen Laptop in der Hand hat. Weil dann wird es schwierig sozusagen, dass man sagt, das ist ein attraktives Geschäftsmodell für einen Wagniskapitalgeber. Aber also sozusagen die sind da.
Und wie geht's? Und war es ohne Deck oder hat er eins gehabt?
Bei uns hat er so ein paar Slides gehabt.
Ja, okay.
Ja, hat er so ein paar Slides gehabt. Aber
hast du investiert?
Aber, ich hatte damals nicht investiert. Ich habe nicht investiert. Ich kam ja von Kühn und Nagel. Ich bin also sozusagen meine Hitrate bei Sachen, wo ich offiziell irgendwie Ahnung von habe, ist genau 0%. Also Forto, dasselbe, Sender habe ich gesehen zusammen mit Project, also damals noch mit Saarbrücke 21, beziehungsweise dann Project A. Und habe dann immer gesagt, so, ey, am Ende bist du ein Forwarder und ich kann irgendwie nicht sehen, dass du 15% Marge rausholst in einem Markt, der eigentlich 3-5% macht. Und ich glaube auch, die haben eine mega geile Firma gebaut. Die haben jetzt M&A gemacht, die haben den C.H. Robinson gekauft. Also die machen jetzt deutlich, ich würde sagen, die machen 1,5 Milliarden Euro Umsatz. Das ist, ich glaube, das kann man auch sagen, weil das irgendwie das stand auch irgendwie bei deutschen Startups oder so. Das heißt, die machen das wirklich sehr, sehr gut, aber es ist skaliert natürlich anders als ein Softwaregeschäft.
Sind die profitabel?
Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich wirklich nicht. Das weiß ich nicht. Aber es ist eben auch, ne, ist jetzt nicht, was ist, wäre ein anderes, also es ist jetzt kein Trade Republic, sage ich jetzt mal, zum Beispiel, wo man sagen würde, pff, die drucken Geld und das skaliert und die haben einen schwierigen Markt, also Konsumentenbanking, Neobanking sozusagen geknackt. Das ist bei Sender, das habe ich einfach kritisch gesehen. Ich habe gesagt, ey Leute, am Ende ist das ein Forwarder und ja, die haben so ein paar digitale Prozesse, aber da fährt ein LKW von A nach B. Und das ist eine krasse Branche mit wahnsinnigem Preisdruck und so weiter und so fort. Und da habe ich halt Sorge gehabt, dass die Größe überhaupt erstmal hinkriegen, um dann da mitspielen zu dürfen. Denn die Einkaufspreise hängen ja auch davon ab, wie groß du auch dann tatsächlich bist. Weil du natürlich bessere Einkaufskonditionen hast, wenn du relevant bist bei den Truckern, die letztlich für dich fahren und so weiter. Aber ich bin total happy, dass ich sagen kann, offensichtlich lag ich falsch. Also insofern, more power to Sender, ja.
Aber so läuft gut, meinst du, hast du gehört?
Ich glaube, dass sie das sehr, sehr gut exekuten. Ich glaube, dass natürlich die Wachstumskurve abgeflacht ist. Ich finde das einen super smarten Move, sich zumindest C.H. Robinson da das Frachtvolumen oder das Geschäft einzuverleiben und die Kundenbasis letztlich einzukaufen. Wenn sie das jetzt gelernt haben, es gibt genug Forwarder und genug Leute dort draußen, die wirklich nicht digital sind, im Trucking-Bereich in Europa, die sie alle dazu kaufen können oder die man dazu kaufen kann. Und dann wirst du auf eine gute Größe kommen und dann müssen wir mal schauen, wie da auch ein Exit dann funktionieren kann in dem Markt. Weil, also Schenker ist jetzt verkauft worden, das ist aber ein hochstrategisches Asset.
An wen wurden die verkauft?
An DSV in Dänemark, wenn ich es richtig sehe. Und DSV müsste gewesen, DFDS?
Ja, war
DSV, Entschuldigung.
DSV für war schon lange geplant, ne?
13 Milliarden. Ja gut, das kartellrechtlich und müssten alle noch abstimmen und so, aber Kühne Nagel galt immer als Käufer, weil Kühne immer relativ schwach war im Road-Traffic, aber haben sie, das war zu teuer, hat der Kühne gesagt, das macht keinen Sinn. Plus Road, Kühne Nagel hat sich ganz gut entwickelt in den letzten 5 Jahren, würde ich sagen.
Schenker war noch der einzige profitable
Kronjuwel.
Ja, warum verkaufen die das?
Crown Jewel, weil die halt Geld brauchen.
Für Bahn.
Genau. Und weil die Geld brauchen für Bahn, aber Infrastruktur
13,
und so weiter.
13 Milliarden löst ja auch nicht deren Probleme.
Ja, das klingt so arrogant. Aber man weiß, wenn wir jetzt einer sagen, du kriegst 200 Milliarden und damit sind die Probleme gelöst, okay, let's do it. Aber 13 Milliarden, das hört sich danach an, vier große Baustellen über 3 Jahre und du musst aber 50 davon machen. Also, hey, gibt es eine Menge schlaue Leute, die werden sich was gedacht haben. Und am Ende ist das Verkehrsministerium, das es entschieden hat. Ne? Also ich meine, ich glaube, das kann man sagen. Und dann ist das da hochgegangen. Und jetzt wird man natürlich erstmal sehen, was die Dänen, darf ich jetzt den Witz machen? Dänen lügen nicht.
War das noch der Volker Wissing dann, oder was? Wahrscheinlich
Muss ja. Müssen wir mal gucken, sowas. Aber da werden wir dann sehen. Da werden auch Leute leider ihren Job verlieren. Und das wird gestreamlined werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber Schenker ist natürlich... Ist eine Macht auf der Straße, vor allen Dingen im Stückgutbereich. Ne? Also, dass du Einzelpaletten, dass du ein Netzwerk hast, wie die DHL für ein Paket, aber für Paletten. Das gibt es halt, gibt es genau 2 in Europa, die das herausragen können. Das ist einmal Schenker und das ist einmal TNT für Expresspaletten. Also, wenn du wirklich sagst, du musst Next Day Europa, außer halt irgendwelche Inseln, Next Day Europa ist TNT der einzige, der eigentlich einen Service hat, meines Wissens. Also DHL und so weiter bieten alles an, aber man sagt immer, TNT ist das. Und für Stückgut, da würde ich immer noch sagen, das beste Netzwerk hat Schenker. Und das ist halt ist relativ binär. Du brauchst ein sehr fein verästeltes Netzwerk, um überall hinliefern zu können, in einer sehr kurzen Zeit. Wenn das aber nicht x% gefüllt ist und die Prozentzahl ist, sage ich jetzt mal, 75%, dann verbrennst du Milliarden, weil du sozusagen natürlich leere LKW überall hinfährst. Du musst ja dieses Netzwerk aufrechterhalten. Du kannst ja nicht sagen, ich warte mal und wenn dann eine Palette da ist, dann schicke ich die von Hamburg nach Barcelona. Sondern das ist ja ein bestehendes Netz mit Feederverkehren und so weiter. Und das ist total teuer und wirklich schwer. Deswegen, also Gegenbeispiel ist FedEx und UPS, deswegen sind die so wahnsinnig bewertet, weil du deren Expressnetzwerk auf der ganzen Welt kriegst du nicht nachgebildet. Also DHL hat es dann geschafft, aber das kostet dich so viele Milliarden Euro. Und dann hast du maximal so einen guten Service wie die schon da sind. Also das ist schon... Wenn du das hast, das Netzwerk und die Volumina, ist es ein grandioses Business, also ein sehr gutes Business. Grandios weiß ich nicht, aber
weil du ein quasi Monopoly hast, ja.
Du baust den Monopol auf und du kannst natürlich dann, die machen auch die, das Spiel ist bei einem UPS genauso wie überall anders auch, also die machen natürlich ihr ganzes Geld mit der Expresslieferung. Das ganze Geld wird gemacht mit, der Briefumschlag muss dann doch morgen in New York sein und alles andere wird genommen, um die Flugzeuge auszulasten, vor allen Dingen Flugzeuge und LKW. Damit du einfach sagst, ich habe eine Grundlast und die zahlt das sozusagen so ein bisschen mit, das Handling. Und dann die 10-20% Express-Sendungen, die machen sozusagen die Kuh dann fett. Und die kriegst du aber, und alles andere läuft ja im gleichen, mehr oder weniger im gleichen Netzwerk. Nach dem Motto, vor 8 Uhr Zustellung, da muss jetzt UPS nicht besonders viel umstellen. Weißt du, also ja, das wird halt, der Brief wird oben drauf gelegt, aber das Netzwerk ist ja dasselbe. Du kriegst aber eine wahnsinnige Prämie dafür. Ja, und da so funktioniert das Geschäftsmodell nach meinem Verständnis.
Ich war mal im Startup beteiligt, die versucht haben, die LKWs und Züge und Flugzeuge voll zu kriegen. Also quasi, dass sie diese letzten 25%, die oft unbenutzt sind,
makeln, vermakeln. Die Firma hieß Fleet, die haben es leider nicht geschafft, einfach weil die ganzen Forwarder und die ganzen Logistiker nicht eng genug miteinander arbeiten. Ne? Und das Problem ist halt, du musst sie halt auf eine Plattform kriegen, damit du halt diese Effizienzen schaffen kannst. Ne? Und Zeit spielt da immer eine Komponente, das war Katastrophe, muss das vorfinanzieren, ja, muss da. Und viele arbeiten auch mit Faxgeräten, also in der Logistikbranche. Das ist halt das, was das Ganze so spannend macht.
Ich glaube, mittlerweile ersetzt durch WhatsApp, würde ich sagen, in vielen, vielerlei Hinsicht. Das ist das größte ERP für Logistik. Es hat zumindest ein Stück weit Fax abgelöst. Aber genau, also so in der reinen Logik, diese Frachtenbörsen, das funktioniert alles. LKW funktioniert es ganz gut, weil du eben einzelne Einheiten hast, die halt ja auch abholen kommen und solche Sachen. Aber alles, was groß, also Züge, Schiffe, das ist gar nicht so banal. Weil, ne, nur weil du weißt, anstatt $5,000 von Shanghai nach Hamburg, zahlst du jetzt nur 300 Deckungsbeitrag, ist der Container ja trotzdem nicht am Hafen und schon durch den Zoll und dahin gefahren. Also das ist eben, du hast eine zeitliche Komponente. Das ist relativ schwierig aufzulösen. Und du hast sehr, sehr, sehr viele Marktteilnehmer. Da hast du recht. Also wenn es natürlich nur, also wenn es nur zwei wäre, also wenn die Kapazität nur aufgematcht würde zwischen, wie wir jetzt sagen, Uber und Waymo, dann hast du natürlich, das funktioniert und du hast viele Fahrgäste, aber du hast natürlich im Logistik sind so viele Agents dazwischen noch, von über Zoll, über die Trucker, der die Box dahin hinbringt oder abholt und so weiter. Das ist leider nicht banal.
Weißt du, ob der, apropos Container, ob Trump jetzt den Panama-Kanal für sich beansprucht hat?
du meinst den Kanal auf USA?
Ja.
Den hat er umbenannt, oder?
Ne, den Golf, ja. Golf of America, ja, aber den Panama-Kanal auch, ja.
Also ich weiß, dass dieser chinesische Investor sich da zurückgezogen hat. Es wurde jetzt relativ ruhig um Panama. Ich habe da jetzt nicht weiter verfolgt, aber das letzte war, er sagt, US-Schiffe sollten umsonst durchfahren dürfen. Ja. Ich glaube, das ist in Verträgen relativ klar geregelt damals worden vor 100 Jahren, dass das irgendwie, wie das genau zu laufen hat. Aber zumindest, dass da keine chinesischen Infrastrukturfonds die Schleuse da, Schleusenoperationen übernehmen, das hat er jetzt abgebogen. Das halte ich auch für richtig, auch wenn es unpopulär ist, das zu sagen. Das ist exakt der richtige Schritt. Die Art und Weise ist indiskutabel, finde ich, wie das geschieht. Aber inhaltlich kann ich das schon nachvollziehen. Ob die Schiffe jetzt dadurch umsonst durchfahren sollen, das ist natürlich Blödsinn. Das kann so nicht funktionieren, aber dass die Leute, die es gebaut und finanziert haben, einen ordentlichen Vertrag aufsetzen, der dann ihre Rechte wahrt, aber auch die Rechte zum Beispiel vom Staat, unabhängigen, souveränen Staat Panama. Ich glaube, da sollte man dann mal hin.
Kostet $300,000, ne? Eine Durchfahrt.
Ja, irgendwie sowas. Also, ja, 250, $300,000, einmal durchfahren. Ja, genau.
Das ist nicht schlecht.
Ja, aber ich meine, nochmal, sag dir, du musst ja nicht, kannst ja außen rumfahren.
Location, 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 ne? So ist es, ja.
Absolut, absolut. Ach, das läuft ja hier wie geschnitten Brot bei uns, dieses Telefonat. Ja.
Du, ich sag mal, dann, weil es echt spannend, du kennst dich echt wahnsinnig aus da. Gibt es hier gerade ein Startup, wo du sagst, in der Logistikbranche, das wird durch die Decke gehen? Irgendwie gibt es da eins, wo du ein Auge drauf geworfen hast?
Ein Logistik-Startup, da müssen wir mal durch die Kette durchgehen. Also jetzt das reine Forwarding, das heißt, ne, der Spediteur, würde man auf Deutsch sagen. Da gab es, also was ist das Posterchild davon, ist Flexport aus den USA, ein Investment von Founders Fund. Also das ist die absolute Champions League, das ist Peter Thiel, bevor er jetzt nur noch wirklich abgespacete Sachen macht, aber ein Peter Thiel Investment, ein Partner von Founders Fund ist da der CEO, also vom Personal bestens ausgestattet, aber wir haben natürlich extrem krasse Schlagseite bekommen, weil die Verwerfungen der Preise und der Warenströme hat die härtestens getroffen. Die waren mal, ich glaube, das lass mich nicht lügen, ich hätte jetzt gesagt, die waren mal 8 Milliarden bewertet oder sowas, aber das gilt sozusagen im Forwarding, digitales Forwarding, die gesagt haben, hey, alles ineffizient, wir lösen das alles mit Tech und Software, unter anderem keine Faxen mehr, aber auch wie die Quotierung passiert, wie man die Container einbucht und so weiter. Das kann man alles sozusagen besser machen, als das zum Beispiel Kühne Nagel macht, die Nummer 1 sind auf der Welt, was Seefracht angeht. Die Nummer 1 auf der Welt in Seefracht macht 3% des Volumens auf der Welt aus. Nur um dir mal ein Gefühl zu geben, wie fragmentiert dieser Markt ist.
Ich dachte, die Top 3 würden irgendwie so 70% machen. Nee, also Airfreight ist was. MSC.
Das sind die Carrier. Das stimmt. Okay. Die Schiffe haben, das ist hochkonzentriert. Da hast du die Top 10 Carrier, machen 85% der Boxen, die hin und her geschoben werden, aus. Die Leute, die Boxen letztlich logisch hin und her schieben, nämlich die Forwarder, da, das ist hochfragmentiert. Da ist Kühn und Nagel Marktführer mit Abstand, würde ich sagen, im Bereich Seefracht. In der Luftfracht sind sie auch Top 3 oder 4, aber da ist natürlich so ein DHL und so ein bisschen besser auch noch. Das ist hochfragmentiert. Extrem fragmentiert. Da hast du tausende Forwarder. So, da hast du Flexport. Das ist jetzt, also, ne, da hat man jetzt gelernt, hast du in Deutschland hast du ein Forto, die haben ein ähnliches Modell gefahren. Das glaube ich, das wären alles solide Geschäfte, aber diese Breakout-Success, dass das jetzt nochmal sozusagen 10, 20, 30 Milliarden Firmen werden, das sind so die Größenordnungen, das weiß man nicht. Aber Unicorn, Exit, wirst du, glaube ich, da hinbekommen, ist jetzt aber nicht mehr total heiß zurzeit. Die nächste Welle, auf die man guckt, ist natürlich jetzt alles AI und Agentic. Also hast du Agenten, die letztlich diese ganze Kette für dich übernehmen? Da bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Also das wird es irgendwann geben. Da gibt es auch Startups jetzt, aber das ist die physische Welt, A, und da sind sehr viele Menschen involviert und das geht auch teilweise dann über Grenzen mit Verzollung und. Da gibt es super Lösungen, aber dass das komplett von AI entkoppelt wird und das wird dann läuft dann alles nur noch durch, du drückst einen Knopf, das wird es nicht geben. Also, genau. So, da hast du Forwarding.
Gibt es ein Unternehmen, die Forwarder zum Beispiel mit den autonom fahrenden Trucks vernetzen können? Also das quasi.
So weit ist es noch nicht, ja? Nee, so weit ist es noch nicht. So weit hast du nicht. Du müsstest ja dann Fleet Operator haben, so wie jetzt auch Trucker, die letztlich die Kapazität irgendwo einspeisen und du kannst dann die Trucks da buchen. Ich glaube, das wird kommen. Und dann wirst du auch vielleicht mit Frachtenbörsen und so noch ein bisschen besser arbeiten können. Genau. Dann hast du. Wie geht es dann weiter? Hast du Forwarding, hast du die ganzen Frachtenbörsensachen. Also da hast du die ganzen Sachen, wo Leute halt sagen, hey, ich habe eine Ladung von A nach B oder ich habe einen leeren LKW oder einen halbleeren, pack mir mal was dazu. Sehr schwieriges Terrain. Also sozusagen gibt es
da ganz, kannst du darauf bieten oder was?
Ja, genau, ja. Kannst du darauf bieten. Schwieriger Markt, diese ganzen Frachtenbörsen. Es gibt einen strategischen Exit mal von Transporion vor 3-4 Jahren. Die wurden für 1,8 Milliarden gekauft. Ansonsten werden die alle für 200 Millionen, 100 bis 200 Millionen gekauft. Es gibt so ein paar riesige Gorillas im Markt, die so Frachtenbörsen betreiben, vor allem in den USA. Aber das ist jetzt auch nichts, wo man, also da würde jetzt keiner rein investieren. Dann gehst du einen Schritt zurück, da hast du die ganzen Warehouse-Sachen. Im Warehouse hast du jetzt viel Robotics, also nur Roboter, die irgendwelche Cycle Count mit dir machen, also die gehen halt durch und gucken, wie viele Paletten sind oder wie viel Stück von den Dingen sind noch da, damit du dein Inventar mit deinem System abgleichen kannst. Nach dem Motto, da sollten jetzt 10 Schiffe drin liegen, da liegen aber nur 5 drin, weil 5 geklaut wurden oder kaputt gegangen sind. Dann muss das System ja geupdatet sein, damit die Amazon-Webseite nicht 10 Stück verkauft und dann rausfindet, sie haben nur 5 Stück gehabt. Ne, da hast du also so Inspektionsrobotik-Sachen, die sich diese ganzen Warehouse-Sachen angucken. Dann hast du die Automatisierung, also wie was von A nach B fährt, wie LKWs entladen werden und. Oh, finde ich irgendwie alles, also das sind gute Firmen, aber auch keine Venture Cases, meiner Ansicht nach. Also die Skalierung ist da enorm schwer und ich glaube auch, dass du komplett die Menschen ersetzen kannst. Das wäre der Case, wo es dann irgendwann interessant wird. Das ist es halt noch nicht. Wenn du nur augmentierst und du sagst sozusagen, der ist jetzt 20% besser, musst du trotzdem jemanden bezahlen, der da rumläuft und so weiter, dann rechnet sich die Systeme nicht. Aber das ist ein großer Bereich. Es gibt sehr viele Lagerhäuser auf der Welt, die müssen inspiziert werden, da müssen Sachen hin und her bewegt werden und. Da wirst du viel mehr autonom fahrende Flurförderzeuge auch haben, etc. Die brauchen eine Sensorik und so weiter. Das ist so ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, so ein Subset von autonom fahrenden Markt. Da gibt es jetzt so Startups. Nichts jetzt, wo man sagt, das beißt einen jetzt total an, weil das wahnsinnig durch die Decke geht. Aber es wird in 20 Jahren, es ist ein relevant großer Markt und da wird es Firmen geben, die da Geld verdienen. So, würde ich jetzt nicht reinvestieren. So, Punkt. Also hast du Forwarding und dann, genau. Also, ich glaube, es ist schon, also blöd es klingt, ja, ich habe dagegen gesprochen, aber es ist schon letztlich Agentic AI. Am Ende musst du sagen, dass wir haben, die letzte Innovation in der Logistik war, dass du APIs hattest. Du hast geschafft, 100 Systeme im Idealfall perfekt in Reihe zu schalten, dass einen nach dem anderen die Informationen weitergibt und dann weiß und sich entsprechend ausrichten kann. Das ist natürlich immer noch weit weg von einem optimierten Gesamtsystem. Der nächste Schritt muss sein, dass du Systeme hast, die das Gesamtsystem optimieren, die wissen, ob der LKW von der Factory früh genug losgefahren ist, um eigentlich vielleicht so ein Schiff früher sogar nehmen zu können, zu einem besseren Preis, die Customs-Anmeldung entsprechend verändert wurde, du dann da durchfährst, es kommt in Hamburg an und dann hast du sozusagen, ist das Zeitfenster schon gebucht, wann du wo sein musst mit dem richtigen LKW, dort andockst und dann wird das sozusagen entladen und wird sozusagen wird verfügbar gemacht. Bis jetzt sind da so viele Brüche drin, teilweise, weil Menschen Kaffeepause machen, dass natürlich der Flow komplett ineffizient ist. Wahnsinnig ineffizient ist. Und das muss gelöst werden. Weil natürlich Global Trade, das ist wirklich Trillion-Trillion-Trillion-Dollar Market. Und da gibt es so viel Ineffizienzen. So geht durch so viele Hände und Systeme. Ich denke, da musst du sozusagen von so einem, das muss gesamthaft optimiert werden. Das klingt jetzt sehr, also konkreter kann ich es nicht sagen, aber ich glaube, dass da mehr Firmen hinkommen werden. Der nächste Schritt ist jetzt gerade, dass du Agenten hast. Eine, die rufen halt sich untereinander an und fragen zum Beispiel Quotes ab. Das ist ja ein großes Ding. Ich meine, es gibt Leute, die machen nichts anderes, als wo anrufen und sagen, was kostet mich die Box von Shanghai nach Hamburg? Und dann rufen die noch jemand anders an und noch drei andere und dann buchen sie halt irgendwo ein. Das kann man natürlich optimieren, offensichtlich. Und da gibt's, und wenn du durch die Kette durchgehst, also von Quotierung über dann letztlich Abfertigung und so, da hast du eine ganze, ganze Menge Einzelagenten, die jetzt über Zeit wahrscheinlich entstehen werden. Die Frage ist, wo ist der Focal Point von dieser Supply Chain und kannst du es nicht umdrehen, dass der OEM das für sich komplett optimiert und dann für sich die Kosten oder die Zeit, vielleicht ist das auch das, was optimiert werden soll, macht.
Mir hat ein Taxifahrer letzte Woche erzählt, dass er 25 Jahre war er Truckfahrer in Deutschland und da gibt es dieses ein Modell, du weißt es bestimmt, mir entfällt der Name gerade, wo sich zwei Trucker quasi auf einem Rastplatz treffen, der eine dem anderen den Anhänger übergibt und die dann in entgegengesetzte Richtung wieder zurückfahren. Wie heißt das?
Keine Ahnung, Vertaktung? Nee.
Ja.
Auf jeden Fall. Ich weiß, was du meinst, ja.
Was er sagt, ist, das läuft zu 100% über, wie du schon sagst, über WhatsApp oder über das Mobiltelefon der Trucker. Ne? Da ist überhaupt nichts automatisiert oder digitalisiert, bis auf das Smartphone. Das fühlt sich manchmal an wie so ein afrikanisches Entwicklungsland, Mobile First. Ja? Also, bevor da irgendwelche Prozesse jetzt, oder Systeme aufgebaut sind, machst du es über das Handy.
Und dann addest du noch dazu, dass der eine aus Polen kommt, der andere aus Litauen. Und das meine ich jetzt gar nicht, das ist kein Alltagsrassismus, sondern es ist einfach die Realität, dass natürlich ganz viele Truckfahrer aus Osteuropa kommen. Und so weiter, dann hast du noch ein Language-Problem da drin und. Das ist schon, genau, so funktioniert das. Und da sind auf dem Container hinten drauf, ist ein Warenwert von 3 Millionen Euro. Ja. Fun Fact, weißt du, was die zwei am meist gesichertsten Container sind, wenn die irgendwo rumfahren? Schätz mal.
Ich würde jetzt sagen...
Mit Abstand, also mit Polizeieskorte und GPS und hast du nicht gesehen.
Also Electronics, Laptops, Handys etc., Kondome?
Mhm.
Dann Narkotika, Medizin.
Also Viagra und Zigaretten.
Ja.
Warum? Weil das hochfungibel ist. Ein iPhone, das hat eine E-Mail, das schaltet dir im Zweifelsfall Apple, also ja, da hat ein kleiner Container einen Warenwert dran von 50 Millionen Euro, das schalten die aber einfach ab. Dann ist dann sozusagen, das kannst du auch tracken und sonst was. Die Stange Zigaretten kriege ich sofort zu Geld gemacht, überall auf der Welt sofort und das gleiche mit Viagra. Das sind die zwei Sachen, die du extrem... Ozempic wird wahrscheinlich mittlerweile irgendwie mit dabei sein, aber als ich noch Logistiker war, waren das die beiden Sachen, die waren wirklich geschützt, als ob du Gold durch die Gegend fahren würdest, weil das wie Bargeld ist. Das ist wie Bargeld. Du, wenn du einen Container voll Zigaretten hast, das ist Bargeld. Den kannst du in 3 Tagen zu Geld machen, ohne dass es traceable ist. Also das sind die zwei Sachen für euch dort draußen, die ihr noch überlegt, wie ihr euer Gehalt aufbessert. Überfallt doch einfach einen Zigarettentransporter.
Den musst du dann aber identifiziert kriegen irgendwie, ne? Gibt's da Merkmerkale, die man, woran man das erkennt?
Philip Morris hat das auch schon mitbekommen und schützt das entsprechend. Nee, gibt's keine. Nee, das wird schon so gemacht.
Besonders rauchende Auspuffe.
Rosa Trax, damit keiner drauf kommt. Draußen steht drauf, keine Zigaretten. Ich habe ein bisschen Druck, mein Lieber. Ich muss gleich hier weiter.
Ja, dann lass uns doch hier Feierabend machen. Es war mir echt eine Freude. Das ist super, immer schön, dich vor allen Dingen im Logistikbereich dein Brain zu picken. Ich glaube, da lässt sich kommt keiner an dir vorbei.
Wo meinst du das jetzt?
Im Logistikbereich. Das ist schon echt, echt krass.
Wir laden mal den Philipp Werner ein von Project A. Der ist sehr gut. Und gibt noch ein, zwei andere. Also sozusagen ich finde es super, dass du es gut findest.
Ich setze mich daneben mit einem Kamillentee und höre mir das dann an.
Ja. Das machen wir so.
So, dann viel Erfolg in Darmstadt.
Merci. Küsschen. Tschüss.
Ja, gute Heimreise. Ciao, ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.